Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist ja so eine Sache mit dem Verkehr. Schwule Männer sind keine richtigen Männer, Lesben sind halbe Frauen, Mann liebt Mann, Frau, Frau, das ist normal. Norm ist aber nur genau das Klischee. Homosexualität sei nicht normal. Es ist immer noch ein Klischee. Die Realität ist eine andere. Heute der Treffpunkt ganz normal mit Schwulen, Lesben, Transsexuellen und Heteros und dem Joschi Kühne. Das ist DRS1, der Treffpunkt, der kein Tabu kennt. Auf DRS1, wir reden heute über Sexualität, über Homosexualität, über Lesben, über Schwule, über Transsexuelle. Es ist 8:55, wenn wir uns kurz erinnern, vielleicht haben Sie am Freitag auf den Samstag in verschiedenen Städten der Schweiz so orange Zettel gefunden, sogenannte Post-its. Und heute Morgen haben die Post-its aufs Mal einen Druck drauf. Da heisst's: Zeig dich, affirme-toi, fatten vedere, Fatti vedere und sta man. Sta nan. Also das ist dann in allen vier Landessprachen. Es gibt in der ganzen Schweiz Schwule und Lesben. Nicht nur in der Deutschschweiz oder in der Westschweiz. Heute ist der Coming-out-Tag. Das ist der Tag, wo es nicht darum geht, Schwule oder Lesben zu zelebrieren, sondern es geht darum, dass die wettet aufmerksam machen drauf und ermutigen, zu sich zu stehen, zu der Sexualität, zu der eigenen Sexualität zu stehen. Ich darf vier Gäste begrüßen. Zum einen ist das Regine Moser. Sie ist Vorstandsmitglied. Sie ist Vorstandsmitglied von der Lesbenorganisation Schweiz, LOS oder LOS. Das ist doppeldeutig, doppelsinnig. LOS, endlich geht's los. Guten Morgen, Frau Moser.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Moser. Sie sind Lesbe, Sie sind in der Lesbenorganisation. Wie haben Sie Ihr Coming-out gemacht? Wann war das?
Mein Coming-out war jetzt vor 15 Jahren. Ich muss sagen, erst vor 15 Jahren, weil ich bin 57. Ich habe einen 27-jährigen Sohn und das heisst natürlich, ich habe das Coming-out einige Zeit nach seiner Geburt gemacht. Für mich war es damals sehr schwierig, nicht das Coming-out, aber die Zeit, als ich ganz jung war. Weil in der Zeit, als ich ganz jung war, so mit 17, 18, wo alle Menschen normalerweise ihre Identität suchen und finden, habe ich mich oft gefragt, warum bin ich echt anders, was ist echt, warum bin ich echt nicht normal oder bin ich echt normal.
Und Sie haben dann den Schritt gewagt. Können Sie sich noch an den Tag erinnern, wo Sie das gesagt haben? Wem haben Sie es denn gesagt, zuerst mal?
In dieser Zeit habe ich überhaupt nicht über das geredet. Aha. In dieser Zeit war das ein massives Tabu. Ich habe fast nichts gefunden, um darüber zu lesen. Und weibliche Homosexualität, das muss man klar wissen, war in dieser Zeit noch massiv mehr tabuisiert als Schwule, als männliche Homosexualität. Und ich habe dort ein Buch gefunden, habe das so von A bis Z durchgelesen, das war über weibliche Homosexualität etwa so eine Seite gewesen. Ungefähr sämtliche Vorurteile, die man sich vorstellen kann. Und ich habe einfach müssen sagen, das bin ich alles nicht, also bin ich auch nicht lesbisch. Dazu habe ich schon dann einen starken Kinderwunsch gehabt. Das war in der damaligen Zeit für Lesben auch nicht denkbar gewesen. Und so habe ich nach einer Hetero-Beziehung gelebt. Nicht unglücklich, aber es war nie ganz, ganz richtig gewesen.
Also es tun sich ja ganze Welten auf und Themenfelder. Erziehung, dazu stehen, das Leiden, das endlich den Schritt zu machen, trotzdem aber Kind wählen zu haben. Da hat es ganz einen Haufen Situationen dahinter, wo wir im Laufe dieser Sendung sicher immer wieder darauf zurückkommen. Ich darf begrüßen den Uwe Splittorf. Er ist Geschäftsleiter von Pink Gross. Das ist die Schweizerische Schwulenorganisation. Guten Morgen, Herr Splittorf.
Ja, guten Morgen.
Haben Sie auch so eine Abkürzung wie LOS?
Also wir heißen Pink Cross und sagen ab und zu mal PIC, ja, und das ist die Schweizerische Schwulenorganisation.
Jetzt, wenn man vom Coming-out redet, reden wir auch von Ihrem Coming-out. Das ist jetzt kein Tabu, haben wir gesagt heute. Ja. Wie ist es denn bei Ihnen gewesen,
Herr Spitzer? Ja, also bei mir war das ganz anders. Ich habe schon immer gemerkt, dass ich auf Männer stehe und ja, manche Freunde meiner Eltern, die fand ich einfach super attraktiv. Bin dann mit 16 mal abends zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ich stehe auf Männer und ja, das war so mein Coming-out.
Also hopp, klepp, einfach zack,
drauf los. Ich habe einfach, meine Eltern waren im Büro am Arbeiten und das war abends noch und da bin ich hingegangen, habe gesagt, ich muss euch was sagen. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin schwul und ja, war nicht so ganz großes Problem, weil meine Eltern hatten viele homosexuelle Bekannte im Umfeld, also Lesben und auch Gays und das war überhaupt kein Thema. Wir haben dann drüber gesprochen, was für mich ein bisschen schwierig war, war so die Schulsituation. Dort hatte ich dann schon einige Schwierigkeiten mit Mitschülern und so weiter. Da wurde ich immer mal ein bisschen, ich war immer der Größte und da wurde ich dann immer ein bisschen gehänselt und so weiter. Das war schon ein Problem, aber das habe ich auch ganz gut gemeistert und muss heute sagen, ich bin froh, dass ich so früh einfach zu meiner Homosexualität gestanden habe und kann auch immer nur wieder nach draußen geben. Seid so gut und sprecht mit euren Eltern, sprecht mit eurem Umfeld über Homosexualität.
Auch da klingen Themenfelder an, Schule zum Beispiel, der Druck, auch Beleidigungen, du schwule Sau, das ist auf dem Pausenplatz ja nicht kein Alltag, sondern Gang und Gäbe. Also man kommt unter Druck als Schüler, auch das wird das Thema sein. Bei uns auch Claudia Meier. Claudia Meier, sie ist Transsexuelle. Sie sagt von sich, ich bin immer schon Frau gewesen, aber ich habe nicht dürfen als Frau leben. Wann haben Sie ihr Coming-out als Mann, wo sie vorne waren, jetzt sind sie Frau?
Also das war ein schleichender Prozess eigentlich. Es ist die Frage, wann ist das Coming-out bei mir? Würde ich sagen, ist das gegenüber der Psychologin? Ist das gegenüber denen, die ich gekannt habe?
Welches ist es jetzt tatsächlich gewesen? Wann haben Sie es erst mal
Der Knall war, als ich zu der Frau Gubler bin, zu der Psychologin, und gesagt habe, Frau Gubler, ich muss es raus. Ich muss es meiner besseren Hälfte sagen. Ich muss es ihr sagen, weil es ist gar nicht wirklich ein.
Und das Sie ist die allererste Person gewesen, Frau Gubler, Ihre Psychologin oder Psychotherapeutin, wo Sie es gesagt haben?
Es gibt natürlich, das ist, wie ich immer sage, es ist wie eine Firewall zwischen zwei Leben. Also, ich könnte jetzt sagen, ich lebe im Second Life, aber es ist eigentlich mein erstes Leben. Mhm. Das ist das, was ich immer wollte. Und das andere war eine Rüstung, aber es ist immer so, es hat keine Verbindung zwischen den zwei Welten. Mhm. Es gibt Leute, die mich als Claudia kennt haben, aber die haben nicht gewusst, dass der Andreas, also wer der Andreas ist oder wo, dass ich arbeite. Mhm. Die Andreas kennt haben, haben nicht gewusst, dass es eine Claudia gibt. Und Frau Gubler ist im Prinzip wie die Schnittstelle zwischen diesen zwei Welten gewesen, am Anfang. Und für mich natürlich ein Stück weit auch die erste Person, der ich mich vollkommen anvertrauen konnte.
Geht es denn auch darum, Frau Gubler, ich darf Frau Gubler gewissen, wir kommen jetzt zurück zu Ihnen. Frau Meier, jetzt angesprochen, Christa Gubler, sie ist klinische Sexologin und Psychotherapeutin. Wir haben das jetzt gehört von den verschiedenen Coming-Outs. Für Sie natürlich Alltag. Haben Sie persönlich auch Erfahrungen mit Coming-Out in Ihrem privaten Umfeld?
Im privaten Umfeld habe ich tatsächlich auch Erfahrungen mit Coming-Out-Sex, dass in der Familie selber auch lesbische und schwule Familienangehörige gegeben hat. Und auch einmal in einer Beziehung, die ich hatte, zu einem Mann, der sich dann herausgestellt hat, dass er sich auch als Frau gefühlt hat.
Und Sie, wie haben Sie denn reagiert? Ich meine, Sie sind eine Fachfrau, haben Sie das auch einfach fachlich können nehmen und sagen, okay, dann bist du halt jetzt eine Frau?
Das war natürlich am Anfang gewesen, von Fachfrau werden. Und ja, ich konnte es relativ gut nehmen. Ich habe dann aber gesehen, wie viele Fragen das aufwirft in der Beziehung. Wer ist jetzt die Frau? Wer ist die richtige Frau? Wie ist das mit aktiv und passiv und in der Sexualität? Mhm. Also sind da ganz ein Haufen auch Stereotypen aufgekommen, man sich hat mir auseinandersetzen und das Gefühl von der eigenen Geschlechtszugehörigkeit, weil ich mich selber als heterosexuell erlebt habe und nicht als lesbisch. Und dann habe ich aber eine Frau im Bett gehabt, nicht einen Mann.
Also kann man da von einem Verschrecken reden?
Ich bin nicht verschrocken, nein.
Oder ist es Konfrontation mit der eigenen Sexualität?
Es ist Konfrontation mit den Stereotypen von der Geschlechterrolle überhaupt. Mhm. Und mit dem eigenen Gefühl von der Geschlechtszugehörigkeit.
Zum Schluss von dieser ersten Runde, merci, dass ihr euch alle so offen bekennt und respektive auch darüber redet. Frau Gubler, ich habe jetzt gemerkt bei der Frau Meier, sie kann nicht oder will das vielleicht nicht genau sagen, im Sinn von, gibt es einen Tag, wo ich jemandem das gesagt habe? Ist das, wo hat das Coming-out an, Frau Gubler? Wo ist das Coming-out? Ist das gegenüber einer Person oder gegenüber sich selber?
Also ganz offiziell wird das Coming-out meistens als das erlebt, wo man dann öffentlich dazu steht, also auch an der Arbeitsstelle, im Freundeskreis. Aber tatsächlich ist das natürlich so, dass das meistens in Stufen verläuft. Gut. Zuerst die Freunde, dann...
Das ist nicht, wie Sie ja sagt, der Prozess ist nicht einfach, ich mache Schnipp und dann ist es so weit. Man muss den Weg zu sich selber mal zuerst gehen und dann...
Das ist ein langer, ja, ist
ein gut, langer wir haben genug Stoff für die nächsten anderthalb Stunden. Merci vorläufig. Wenn Sie Fragen hätten an unsere vier Gäste, machen Sie das per Mail studio@drs1.ch studio@drs1.ch und es versteht sich von selbst, dass Sie entsprechende Briefe schreiben, die auch entsprechend würdig sind. Wir bedanken uns jetzt schon und als nächstes wollen wir mal wissen, wie es denn ist, ob denn das Coming-out für jüngere Menschen heutzutage einfacher ist.
That worried look upon your face. You've got your troubles, I've got mine. She's found somebody else to take your place. You've got your troubles, I've got mine. But you have lost my love today.
now just like you I sit and wonder why. You've got your troubles, I've got mine. You need some sympathy, well so do I. You've got your troubles, I've got mine. She used to love me, that I know, oh, 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 oh. And it don't seem so long ago,
heisst der Treffpunkt am 4-6 Minuten vor 9:30. Schwul sein oder lesbisch sein, das nimmt man irgendwann wahr, nimmt ein sogenanntes Coming-in. Wir haben gerade vorhin darüber geredet, wo da währenddem das Fortunes gelaufen sind. Man muss ja zuerst selber mal wahrnehmen und zu sich quasi selber stehen, bevor man nach aussen geht und sagt, ich bin schwul, ich bin lesbisch. Früher, sage ich jetzt einmal pauschal, ist das nicht so einfach gewesen oder noch viel schwieriger als wie heute, wäre vielleicht die andere Variante. Ich habe aber mit einem jungen Mann telefoniert, mit dem Fabio Huwiler. Er ist 24, er hat mit 18 sein Coming-out gehabt und ich wollte wissen, ob er sich überhaupt noch an den Tag erinnern möchte.
Ja, recht gut. Also es war auch der Tag gewesen, wo ich mich entschieden habe, meiner Mutter zu sagen, dass ich schwul bin. Ich hatte recht grosse Angst davor gehabt, weil ich dachte, ja, vielleicht reagiert sie dann negativ. Aber ich habe dann froh, dass ich das jetzt gemacht habe.
Ist das mittlerweile Normalität mit Ihrer Mutter zusammen?
Voll und ganz. Also meine Mutter engagiert sich auch für die Schwul und Lesbe in der Elternorganisation. Also ich könnte es mir nicht besser wünschen. Ja.
Jetzt sind Sie ja ein Vertreter von der eher, sagen wir, jüngeren Generation mit 24. Haben Sie das Gefühl, es sei Ihnen erleichtert worden, all die Ereignisse vor Ihnen, dass die Bewegung der Homosexuellen, dass Ihnen das geholfen hat, besser sich zu outen oder einfacher sich zu outen?
Also unsere Vorgänger, wenn man so sagen kann, sie haben sicher einen grossen Teil dazu beiträgt, dass es ein bisschen einfacher geworden ist. Aber seit ich mein Coming-out hatte, würde ich sagen, ist es nicht wirklich viel einfacher geworden. Weil es kommt immer darauf an, es ist für jeden schwierig. Ja, es ist immer noch nicht einfach, einfach zu sagen, ja, ich bin schwul. Ich hatte zwar bis vor kurzem das Gefühl gehabt, ja, das könnte jetzt besser geworden sein. Aber wenn man so hört, wie viele Jugendliche sich auf der ganzen Welt irgendetwas antun, weil sie schwul oder lesbisch sind, dann kann das nicht ganz stimmen.
Haben Sie Ihren Freundeskreis komplett verändert seit Ihrem Coming-out?
Ja, so also weitgehend. Die meisten Leute, die ich vor 6 Jahren in meinem Freundeskreis hatte, die kenne ich vielleicht noch. Viele sind auch rausgefallen, weil sie ein Problem hatten. Aber eben genau, es sind auch neue dazugekommen, zu meinem engeren Freundeskreis gehören.
Ist Ihnen auch schon passiert, dass Sie quasi wie als Vorbild gegolten haben für jemanden, der mit Ihnen geredet hat und Sie ermutigt haben, macht das auch?
Ja, das ist schon mehrmals vorgekommen, obwohl das eher in der früheren, also in den Anfangs 2-3 Jahren war, wo ich auch neue Leute kennengelernt habe, ja, die sich mit mir zusammen den Mut genommen haben, ja, zu sich zu stehen.
Das ist der Fabio Huwiler, der Mut hat, zu sich zu stehen. Er hat Angst gehabt, dass seine Mutter falsch könnte reagieren. Das ist noch nicht so viel besser als wie früher, wenn er bedenkt, dass so viele junge Menschen sich das Leben nehmen, weil sie homosexuell sind. Frau Christa Gubler, klinische Sexologin, das sind verschiedene Themen, die wir hier hören. Nehmen wir doch schnell das mit der Mutter. Ist das Liebesentzug, ist das eins der grossen Themen, um sich nicht outen?
Das ist eine der Ängste, die kann stattfinden. Und natürlich auch diejenige, dass man denkt, man würde dann die Eltern verletzen, dass die sich hinterfragen, das habe ich falsch gemacht, hätte ich etwas anderes sollen machen, bin ich schuld dran. Also auch die Schuldfrage kommt dann immer wieder auf.
Jetzt hat er sich ja relativ, hat mir dann noch gesagt, der Fabio, hätte ich das relativ schnell und zügig gemacht, hätte ich es gemerkt mit 16, dass er auf Männer stärkt und dann relativ schnell den Weg dazu gefunden. Wenn ich Sie frage, ist es heute in Ihrer Erfahrungswelt einfacher, sich zu outen, oder ist es eigentlich immer noch gleich schwer?
Also aus meiner Erfahrung ist es schon in den letzten 10, 15 Jahren einfacher geworden, weil es ja auch ganz viele Lesben- und Schwulenorganisationen gibt, weil das auch propagiert wird, weil das Internet zur Verfügung steht, wo man sich kann informieren kann.
Also die Öffentlichkeit ist quasi grösser?
Ja, genau.
Mhm. Aber der Weg zum Informieren muss man ja gleich gehen. Man kann im Internet dann fündig werden, wenn sich einem die Frage stellt. Schwulorganisationen, Lesbenorganisationen, all das hilft. Hilft denn ein Coming-out-Tag? Oder ist das ein reiner Symbolwert?
Ich denke, dass das ein Anstoss sein kann für viele. Sich das nochmal zu überlegen und vielleicht auch einen Plan zu machen, um ein Coming-out zu machen.
Wenn Sie jetzt Erfahrungen haben mit jemandem, Sie daheim, der zuhört, mit jemandem in Ihrem familiären Kreis, Arbeitskreis, Familie oder im Verein, wenn Sie das erlebt haben, würden wir uns freuen, wenn Sie uns anrufen. Selbstverständlich müssen Sie Ihren Namen auch nicht bekannt geben. Das behalten wir auch für uns, wenn es muss sein. Das gilt übrigens auch für die Mail, die Sie uns schreiben. Wenn Sie nicht wollen, dass wir Ihren Namen nennen, wir verzichten selbstverständlich darauf. Aber jetzt wollen wir wissen, was Sie für Erfahrungen gemacht haben. Haben Sie in Ihrem Familienkreis, in Ihrem Umfeld, Erfahrungen gemacht mit Menschen, die sich geoutet haben? Wie haben Sie reagiert? Haben Sie zum Beispiel einen schwulen Bärli in Ihrer Gemeinschaft oder in Ihrem Familienverband? Wie erleben Sie das? Wie haben Sie das Outing erlebt? Das hätten wir gerne mit Ihnen besprochen. Auf 0848 440 222. 0848 440 222.
Mein Herz, mehr hab ich nicht. Du kannst es haben, wenn du willst, es ist es gut, und es gibt noch mehr, die was würd nehmen, aber dir würde es geben. Die Seele ist eine kleine Bar irgendwo in dieser Stadt, und ich bestelle einen Fitzkühl, hocke irgendwo ab, wo es keinen Platz hat. Du schaust ein bisschen um, wer so umeinander hockt, aber kennen. Du in meinem Rhein, innen überall, hocke Leute hinter den Shampoos, Köbeln gegen eine Frau und einen Typ. Und ich bin an einem Flut und hänge aneinander an und rede etwas über nichts und nur ich bin allein. Hier und da wechselt das Licht, hier und da verschwinden wieder zwei. Irgendwo und irgendein ist geht in den dunkelblauen Vorhang auf. Hinter dem Vorhang hat es eine Bühne, auf der Bühne steht eine Frau, die in der Unterhose irgendeine Show zeigt. Thank you.
Ich schaue so ein bisschen zu, wenn ich hocke so ein bisschen da, spüre plötzlich, dass ich irgend so einen Hang auf dem Kleid habe und drehe mich um und neben mir hocken Träne, die ich nie vorher gesehen habe und frage, ob ich alleine sei und sie sind auch allein. Mir ist auch nicht überlegen, und ich gefalle ihr noch so, sie will einfach ein bisschen reden. Vielleicht sollte ich hier noch sagen, sie sieht schön aus. Sie ist eine Schöne mit schönen langen Haaren und klar bin ich nervös worden, klar habe ich getrunken. Und mit jedem Schluck hat sie mich noch ein bisschen schöner aufgedrückt. Und nach jedem Glas Champagner hat sie gern noch eins wollen. Ich hab zahlt und zahlt, bis sie einfach mit mir können. Und hab gesagt, hey, wollen wir nicht zu mir oder so? Und sie hat gesagt, ich könnte so verwöhnen, so mir eine halbe Stunde könnte ich kommen. Und sag mir einfach nur noch, wie viel, sag wie viel gibst mir, wenn ich komme. Mehr hab ich nicht, du kannst es haben, wenn du weißt, es ist ein gutes und es gibt. Am Ende das wird gern, aber dir würde es gern. Ich schenke dir mein Herz. Mehr hab ich nicht, du kannst es haben, wenn du weißt, es ist ein gutes und es gibt. Am Ende das wird gern, aber dir würde es gern. Ich schenke dir mein Herz. Mehr hab ich nicht, du kannst es haben, wenn du weißt, es ist ein gutes und es gibt. Am Ende das wird gern. Mein Herz, mehr hab ich nicht, du kannst es haben, du weißt, es ist es gut und es gibt noch manche, was ich will.
Zürich West, ich schenke dir mein Herz. Die Geschichte, die die meisten eben falsch verstehen. Wir haben ein Mail bekommen von der Tabea Anderfuhren. Sie schreibt uns, ich finde es verrückt, dass nach heute Anderssexuelle praktisch nur über die Sexualität identifiziert werden. Zum Beispiel mein Nachbar, er ist schwul, hat letztlich. Und nie mein Nachbar, er ist hetero, hat letztlich. Als ob die Sexualität immer nur auf jede Aktivität im Leben Einfluss hätte, aber nur bei Anderssexuellen versteht sich. Merci vielmals für Ihre Schreiben. Wenn Sie auch eins hätten, machen Sie es auf studio@deres1.ch. studio@deres1.ch. Xanadu, Olivia Newton-John mit dem Electric Light Orchestra auf deres Eis. 8:08. Was für Erfahrungen haben Sie in Ihrem Bekanntenkreis gemacht oder vielleicht sogar im Berufsleben? Ich darf begrüßen der Harald Olbrecht. Was heisst für Erfahrungen? Erfahrungen mit Schwulen und Lesben, mit dem sogenannten Coming-out, dass Ihnen einer sagt, oder jemand sagt, eine Frau sagt, ich bin lesbisch, ich bin schwul. Was verändert das für Ihr Leben? Schönen guten Tag, Herr Olbrecht.
Schönen guten Tag.
Herr Olbrecht, Sie sind aus Wiel im Kanton St. Gallen. Sie sind Personalberater, sind für das mittlere Kader. Was für Erfahrungen machen Sie mit Schwulen und Lesben?
Ich habe jetzt gedacht, weil es eine positive Erfahrung gemacht. Ein stellensuchender Homosexuell hat sich für eine Stelle im Zürich Oberland bei einer Firma, eher traditionell bodenständig, beworben. In einer Position, wo er sehr viel mit Kunden etc. zu tun hat. Und ich bin auch mit einem gemischten Gefühl dran gegangen. Er denkt auch, ups, wie kommt das raus? Er hat sich vorgestellt, hat gesagt, wie er wo war, wer er ist, was er für eine Gesinnung hat und ist sehr, sehr positiv aufgenommen worden. Hat den Job auch grundsätzlich bekommen. Es ist dann etwas anderes gescheitert, aber nicht an seiner Gesinnung in dem Sinne.
Ja. Hat er sich da nicht hintersinnt? Warum hat es jetzt trotzdem nicht geklappt? Ist es jetzt trotzdem, weil ich eben schwul bin und mich geoutet habe?
Das kann durchaus sein. Er hat vor allem im Grossraum Zürich in der Vergangenheit, wenn er mir gesagt hat, einige negative Erfahrungen gemacht, wo wirklich er überzeugt war, dass er die Stelle nicht bekommen hat. Aufgrund von dem, dass er jetzt halt Männer bevorzugt. Und in dem Fall ist es aber definitiv nicht so gewesen. Man hat ihm das auch mehrheitlich dann bestätigt, dass das wirklich nichts mit dem zu tun hat. Es ist ein anderer, ein anderes Problem gewesen.
Herr Olbrecht, Sie als Personalberater, würden Sie grundsätzlich jemandem raten, der eine Stelle sucht, sich zu outen oder nicht?
Das ist eine schwierige Frage. Ich wäre sehr vorsichtig diesbezüglich. Ich denke, wenn es nötig ist, wenn man gefragt wird, ist es klar, dann soll man dazu stehen. Ich wäre zurückhaltend, ganz generell. Also, ja.
Gut, ich bedanke mich herzlich, Herr Olbrecht. Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Fahrt. Danke, dass Sie angerufen haben. Jetzt gehe ich zur Frau Heidi Grieder, wenn das richtig ist. Guten Morgen, Frau Grieder.
Ja, das ist richtig.
Ist das richtig?
Guten Morgen,
Herr Grieder. Guten Morgen, Herr Grieder aus Kilchberg. Sie haben, jetzt habe ich gerade die Informationen, sind mir gerade weggespickt. Da können Sie bitte schnell sagen, was Sie erfahren haben in Ihrem persönlichen Umfeld?
Ja, ich habe zwei Söhne, die homosexuell sind. Und der ältere Sohn ist 38 und der jüngere Sohn ist 31. Und beim älteren Sohn ist das so gewesen, also eigentlich habe ich es schon länger vermutet, also es könnte sein. Er hat zwar als junger 15, 16, 17-jähriger Bursch, hat er auch so ein bisschen Mädchenfreundschaften gehabt, so, aber einfach, es ist mir einfach immer so ein bisschen spanisch vorgekommen, wie man so schön sagt. Und irgendwie, ich weiss nicht mehr, wenn das war, wo er ist wahrscheinlich etwa 9, 10 gewesen, haben wir auch mal ein längeres Gespräch gehabt, wo er mir dann gesagt hat, ja, Mami, es ist so. Ich bin homosexuell und ich bin alleinerziehend gewesen und habe das eigentlich dann fast ein bisschen allein müssen tragen und es ist für mich am Anfang schwierig gewesen. Ein Zufall hat es wollen, als ich dann einen Tag später im Radio, in dieser Sendung, Familienrat hat sie glaube ich geheißen, eine super Sendung gehört habe und gleichzeitig in der GOB-Zeitung auch ein Bericht war über Homosexualität und habe eine CD bekommen und das hat mir sehr geholfen. Es waren sehr gute Informationen gewesen. Und dann ist das natürlich nicht lang gegangen, habe ich gemerkt, dass auch mein zweiter Sohn so ist. Oder?
Hey, darf ich schnell fragen, wie hat denn Ihre Mann reagiert? Wie hat denn der Vater reagiert auf das?
Ja, ich habe halt eben eigentlich mit meinem Mann, also Ex-Mann, ja dann nie können reden über das. Oder? Wir haben nicht mehr so Kontakt gehabt. Er hat zwar hier und da einen kleinen Bub geholt, oder? Wo man es dann noch nicht gewusst hat, aber mit dem über das geredet habe ich, also ich muss ehrlich sagen, nie.
Verwirrt, haben Sie mit dem Mühe gehabt, dass Sie allein gewesen sind mit dieser Thematik, mit dieser Konfrontation? Hätten Sie gerne jemanden gehabt, der Ihnen zur Seite gestanden wäre, um das zur Kenntnis zu nehmen?
Also ich bin in dem Sinn nicht allein gewesen, weil ich schon wieder einen Partner hatte, und zwar einen sehr verständigen Partner, wobei er eigentlich mehr Mühe hatte, weder ich. Und ich habe mit ihm schon darüber reden können, aber einen grossen Teil habe ich eigentlich selber müssen tragen, oder? Und zu dem her kommt dann das, man ist dann ja auch jemand einmal vor, und ist irgendjemand an einem Fest oder so, und da möchte ich alle Leute aufrufen, doch da mehr Rücksicht zu nehmen. Ich meine, wir wissen ja nicht, ob in der Gesellschaft jemand sitzt, der betroffen ist, der jemand kennt oder in der Familie hat, der homosexuell ist. Aber es ist sehr oft vorgekommen, also in einer Gruppe werden so Witze über Homosexuelle erzählt. Nicht schön, also es ist ja nicht so...
Es ist nicht lustig, es ist eigentlich traurig, oder?
Ein bisschen, oder? Und bei mir ist der Tag, wo ich dazustehen konnte, und in dieser Situation kann ich heute sagen, oh, ich habe zwei Söhne, die homosexuell sind.
Sie sind stolz drauf.
Ich finde es nicht so. Ja, stolz drauf. Ich akzeptiere das. Und ich sehe sehr flatte Söhne. Und sie haben sehr flatte Partner. Und also, es ist jetzt einfach so. Und
gut.
Es ist für mich nicht mehr anders. Oder? Wenn ich jetzt halt eine Freundin habe. Und wir leben mit dem jetzt seit Jahren. Und ich scheiniere mich nicht für das.
Gut, merci vielmals, Frau Grieder, ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag und merci, dass Sie sich so geäussert haben. Das hilft viel. Ich habe jetzt gerade ein Mail bekommen von Heinz Bloch aus Basel. Leider hatten meine Eltern grausam Mühe mit meinem Coming-out, welches mittlerweile 22 Jahre ist. Noch heute habe ich die Worte meines Vaters in den Ohren. Es wäre mir lieber, du wärst tot als schwul. Entsprechend schwierig ist noch heute das Verhältnis zu meinem Vater.
Jangles and he'll dance for you in worn out shoes, with silver hair and ragged shirt, baggy pants. He would do the old South shoe. He would jump so high, jump so high, then he'd lightly touchdown. Told me of a time he worked with minstrel shows, traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is Doug and he? They would travel about, but his dog up and died. Caught up and died. After 20 years, he still breathes. He said, I dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips. But most of the time, I spent behind these county bars. You see, sunlight, I drink some beer. Then he shook his head. Oh Lord, when he shook his head, I could swear I heard somebody say, please, please. That's Mr. Bojangles, calling Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, come back and dance, and dance, and dance, please dance. Come back and dance again, Mr. Bojangles.
Das ist der Seins mit dem Treffpunkt. Manchmal, wenn man so zulässt und jetzt auch gewisse Mails liest, die reinkommen, auf studio@derseins.ch zum Thema schwul, lesbisch, heterosexuell oder transsexuell oder coming out, dann, wo man schon meinen, es heisst da von, es ist zum Teil die Rede von gesinnig, als ob man schwul sein könnte lernen oder ablehnen oder nicht wollen. Oder zum Beispiel, dass man jetzt da einen Hype hat von Schwulen und Lesben. Es ist ein Alltag. Jemand anders schreibt einfach schlicht, wieso redet man immer von Sexualität und nicht einfach von Liebe. Also, All You Need Is Love, das haben Beatles schon gesagt. Beatles sind ja Künstler. Beatles haben viele Songtexte geschrieben. Man weiss dann nicht, meinen sie es bisexuell oder sexuell, hetero oder schwul. Literatur ist auch ein Thema, wenn es um Homosexualität geht, weil tatsächlich, es gibt eine Statistik, die sagt, so rund jeder Zehnte in der Schweiz ist schwul. Das ist so eine grosse Zahl, die man jetzt einfach mal in den Raum stellt. Also, man müsste es auch unter denen Schwule haben, die Bücher schreiben. Christian Schmid, ist es denn ein Thema? Literatur und Homosexualität?
Ja, es gibt Ziele von berühmten Werken der Literatur, die Homosexualität mehr oder weniger offen thematisieren.
Also da hätten wir ein paar Beispiele.
Ja, 1910 zum Beispiel der Tod in Venedig von Thomas Mann. 1919 bis 1931 der erste grosse Lesbenroman, nämlich die Romantrilogie «Der Skorpion» von der Rumänin Anna Elisabeth Weihrauch. 1925 «Die Falschmünzer» von André Gide. 1952 «Carol» von der Patricia Highsmith. Und 1973, das haben viele vielleicht noch im Kopf, «Rubinroter Dschungel» von der Rita May Brown.
Mir fällt es gerade auf Patricia Highsmith, Krimi-Autorin. Ja. Und das liest man dann einfach, wenn man gewusst hat, dass sie lesbisch wäre, hätte man es nicht gelesen.
Ja. Das glaube ich nicht, nein.
Was gibt es denn auf der anderen Seite zu sagen zu Homosexuellen, die Schriftsteller und Schriftstellerinnen sind?
Ja, noch bis weit ins letzte Jahrhundert haben die ihre Sexualität wieder dürfen offen leben, noch offen thematisieren. Sie haben sich entweder der bürgerlichen Gesellschaft ganz angepasst, wie der dänische Märchenfürst Hans Christian Andersen oder der englische Romanautor Edward Morgan Foster. Der hat zwar einen homosexuellen Roman geschrieben, Maurice hat er geheissen, aber man hat ihn erst Jahrzehnte nach seinem Tod dürfen veröffentlichen. Das hat er in seinem Ding festgesetzt. Da gibt es Autoren wie die französischen Lyriker Arthur Rimbaud und Paul Verlaine, die mit wilden öffentlichen Auftritt bis zu als exotische Vögel sie auftreten. Dann gibt es die wie der Engländer Oscar Wilde, ein berühmtes Beispiel, der wegen homosexueller Handlungen sie angeklagt, verurteilt und geächtet wurde. Ein Wilde-Roman, der berühmt das Bildnis des Dorian Gray, thematisiert homosexuelle Praktiken nicht offen. Nur homosexuellen Eros. Und dann gibt es vor allem in neuer und neuerer Zeit die wie der Klaus Mann, die mehr oder minder offen zu ihrer Sexualität stehen, im Leben und im Schreiben, aber platt gesagt, das wollte ich schon noch sagen, wer homosexuell ist und schreibt, macht Homosexualität nicht gäng und nicht unbedingt offen zum Thema. Mhm.
Wie äußert sich denn die Homosexualität in dem, was sie schreiben, wenn sie es nicht öffentlich zum Thema machen?
Der homosexuelle Literaturwissenschaftler Hans Meyer widmet in seinem Buch «Außenseiter» von 1975 dem Thema Homosexualität und Literatur etwa 150 Seiten. Dort schreibt er typisch für die homosexuellen Romane von Männern im 20. Jahrhundert, seien zum Beispiel Männerbündeleien, sei es in der Schule, im Beruf, in der Armee oder in der Freizeit.
Die Fußballmannschaft.
Ja, das ist im amerikanischen homosexuellen Roman wichtig gewesen. Frauenfindlichkeit, durchaus auch. Die Frauen sind meistens lautlästig und stören. Soziale Heimatlosigkeit, klar, wenn man mit seiner Sexualität nie nachher kann, dann ist man heimatlos. Und eine Welt von mehr Besseren, die auf Kosten von anderen leben, also ein reiches Dekadenzmilieu ist vielmal in diesen Romanen. Aber ich sage es noch einmal, Homosexualität ist bei weitem nicht das einzige Thema von Homosexuellen, die schreiben. Auf der anderen Seite können auch Heterosexuelle, die schreiben, Homosexualität zum Thema machen.
Wir sind in der Schweiz, wie ist denn mit der Schweizer Literatur? Christian Schmid, was gibt's da zu nennen?
Ja, da kommt man zuerst gerade der Fall Federer in Sinn. 1902 hat man den Priester und Schriftsteller Heinrich Federer auf der Stanzer Hornbahn verhaftet. Man hat ihm vorgehört, er sich an einem 12-jährigen Bub vergangen, also ein Vorwurf von homosexueller Pädophilie. Der Federer, der bis 1928 gelebt hat, in seinem Werk natürlich nie Homosexualität offen zum Thema können machen. Dort der Zürcher Schauspieler und Schriftsteller Alexander Ziegler, ganz ein anderes Beispiel, der hat von 1944 bis 1987 gelebt. 1966 ist er wegen seiner Beziehung zu einem 16-jährigen Bursch zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Und dort im Gefängnis hat er seinen ersten stark autobiografischen Roman «Labyrinth» geschrieben. 1977 hat eine Fernsehfilmfassung von seinem Roman «Die Konsequenz» ein unerhörtes Echo gegeben. Er erzählt die Geschichte von einer Beziehung von einem Schauspieler zu einem Heimzögling. 1987 hat sich der Ziegler nach der Premiere von seinem Stück «Kokain» oder «Der einsame Kampf des Philipp Neukomm» das Leben genommen.
Bist du mit der Mundartliteratur? Jetzt reden wir da speziell über die Seite. Gibt es da auch Beispiele?
Oh ja, der Martin Frank hat mit der Vögel ist ein Sohung und «La mort de Chevrolet» um 1980 zwei Mundartromane geschrieben, die im Zürcher homosexuellen Milieu spielen. Der Vögi hat ein grosses Echo gehabt, der Föhr, der Polo Hofer, der Kurt Marti, der Walter Vogt haben sich für ihn eingesetzt. Aber natürlich auch dagegen. Dagegen vor allem, weil die Mundartliteratur dann sozusagen noch die geistige Landesverteidigung verinnerlichen hatte. Viele sind schlicht und einfach der Meinung gewesen, so etwas dürfen wir in der Mundartliteratur nicht.
Jetzt meinen wir, wir seien da quasi ein bisschen weitergekommen nach all den im Versteckten und Verschämten auch oder nicht bekannten Sexualität. Jetzt in den letzten 20, 30 Jahren, sagt das besser geworden? Ist das tatsächlich in der Literatur anders geworden? Merkt man da etwas davon?
Ja, man merkt schon etwas davon, aber da müssen wir mit Autoren und Autorinnen reden, die Homosexualität literarisch offen thematisieren, zum Beispiel mit dem Christoph Geiser oder mit dem Claude Alain Sulzer. Man kann einfach sagen, dass man in der Schweiz 1942 homosexuelle Handlungen im Grossen und Ganzen hat entkriminalisiert. Um 1970 ist eine zweite schwul-lesbische Bürgerbewegung in Gang gekommen und die hat sie 30 Jahre fertiggebracht, dass Schwule und Lesben sozusagen nicht mehr diskriminiert werden, was Schutzalter, Partnerschaft und Rechtsnormen angeht. Und in einem Spiegelartikel für da noch ein Licht drauf zu geben, von 1997 zu homosexueller Literatur heisst.
Auf jeden Fall hat die schwule Emanzipationsbewegung in den letzten 25 Jahren für einen selbstverständlicheren Umgang mit der Homosexualität auch in der Literatur und auf dem Buchmarkt gesorgt. Längst wagen es auch Großverlage, eindeutig schwule Titel auch als solche zu kennzeichnen und im Klappentext wird nicht mehr verschwiemelt drum herum geredet. Niemand muss heute verborgene Signale entschlüsseln, um auf Identifikationsfiguren zu stoßen.
Also im Groben hat sich viel geändert.
Wie ist das in der Fußballszene? Echt, wie ist es bei den Fußballmannschaften? Gibt es dort tatsächlich Schwule? Das werden wir wissen in der nächsten Stunde vom Treffpunkt da auf der RS1. Treffpunkt auf der RS1. Willkommen am Mikrofon der Joschi Kühneb. Heute ist der Coming-Out-Tag. Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transsexuelle machen auf ihr Leben, auf ihre Liebe aufmerksam. Die Alice Schwarzer, Feministin und Autorin, sie lebt seit 20 Jahren mit einer Frau zusammen, nachdem sie vorne mit einem Mann zusammengelebt hat. Sie sagt zu der jetzigen Beziehung, es sei eine offene, aber nicht öffentliche Beziehung.
Ich hoffe, dass es irgendwann eine freie Sexualität gibt, in der sich Gleiche gegenübertreten, Männer und Frauen als Gleiche oder Frauen und Frauen oder Männer und Frauen, und in der Sexualität nicht das Vehikel ist für eine Unterdrückung oder Ausbeutung.
Nicht ausbeuten, keine Unterdrückung. Bekennen, dass man schwul oder lesbisch ist, das kostet Überwindung. Das Coming-out in einer heteroprägten Gesellschaft, das braucht Mut. Wir zeigen das heute. Wir haben Gäste, Schwule, Lesben, Heterosexuelle, und wir reden über das Coming-out da auf RS1 und natürlich eben auch eine transsexuelle Person. der heisst der Treffpunkt heute zum Coming-out-Tag. Das Mail, das wir bekommen haben. Wir bedanken uns bei allen, die ein Mail schreiben. Wir können nicht alle beantworten. Wir nehmen einzelne raus, zum Beispiel das von Dr. Martin Rickenbacher. Bei der heutigen Diskussion wird seiner Meinung nach das Coming-out masslos überbetont. Wir sind ja nicht alle 100% männlich oder weiblich, sondern immer eine Mischung von beidem. Das Wesentliche ist also nicht, sich zu männlich oder weiblich orientierte Sexualität zu bekennen, sondern dass man wagt, offen zu unseren Gefühlen zu stehen. Das tönt wunderbar. Gesellschaft, aber ich glaube, ist tatsächlich immer noch nicht komplett auf dieser Seite, um etwas zu akzeptieren, was nicht ist, so wie man es gern hätte. Die eigene Sexualität spiegelt sich vielleicht halt dann eben im Gegenüber. Wie ist es das mit der Diskriminierung? Gibt es tatsächlich Diskriminierung? Ich frage jetzt gerade Claudia Meier. Claudia Meier, Sie sind transsexuell. Sie haben sich vor kurzem geoutet. Sie sind eine Frau. Haben Sie das Gefühl, Sie seien diskriminiert worden?
Es ist die Frage, wo fängt Diskriminierung an?
Wo fängt sie denn an?
Ich denke, wenn ich jetzt mein Umfeld anschaue, fühle ich mich nicht als Hotelier nicht diskriminiert. Im Gegenteil, sehr gut akzeptiert und integriert. Diskriminierung fängt bei mir natürlich an einem anderen Punkt an. Ich habe meinen Namen zum Beispiel nach wie vor nicht. Krankenkassen, die sich sträuben, die weigern, eine Diagnose zu akzeptieren, obwohl ja das bestätigt ist von Spezialisten. Es fällt an, dass ich zum Beispiel meine Tochter nicht darf sehen oder nur in ganz bestimmten Umfeld. Und ich denke, das ist Diskriminierung jetzt für mich.
Aber das klingt nach Staat, nach Öffentlichkeit, also nach der öffentlichen Hand, die sie diskriminiert. Aber vom Umfeld her kennen sie das nicht.
Nein, absolut nicht. Im Gegenteil. Also die meisten sagen immer, ja, früher bist du so ein komischer Kutz gewesen. Jetzt ist mir schon klar, warum. Meine Eltern auch sagen, mein Vater zum Beispiel, ich habe immer gewusst, dass etwas mit dir nicht stimmt. Ich denke, du seist schwul. Aber ich habe niemand, der mich irgendwie diskriminiert. Nicht im persönlichen Umfeld, auch nicht von meinen Gästen.
Uwe Splittorf, Geschäftsleiter von PINKROS, von der Schweizerischen Schulorganisation. In dem Fall ist Diskriminierung nicht mehr zwischen den Mitmenschen, sondern von der öffentlichen Hand. Wie ist denn das jetzt da? Wie ordnet Sie das ein? Gibt es Diskriminierung oder gibt es sie nicht?
Also in meinen Augen gibt es ganz klar Diskriminierung und ich glaube, es kommt also auch auf privater Ebene vor. Es ist aber natürlich auch vom Gesetzgeber her. Wir haben gerade 15 Gesetzesänderungen vorgeschlagen, die einfach in unseren Augen, also auch, ich spreche da auch für die Lesben ganz klar und deutlich, Diskriminierung verursachen und die müssen wir beheben. Und ich denke, es gibt natürlich auch viele Diskriminierungen am Arbeitsplatz. Man darf nicht vergessen, an manche Positionen kommt man einfach nur heran, wenn man in Anführungszeichen ein normales Leben führt, das heißt verheiratet und Minimum 2 Kinder hat. Das muss man wirklich heute so sehen. Es gibt manchmal auch noch bei Vermietern Geschichten, 2 Männer oder 2 Frauen, das haben sie nicht so gerne. Was aber sehr spannend ist, zum Beispiel in der Gastronomie, ist das wieder ganz anders da hier, sagt man ganz klipp und klar. Wenn man eincheckt, im Prinzip an der Rezeption, kriegt man gesagt, wollen Sie ein Doppelbett haben oder 2 Einzelbetten? Also man versucht sehr zu sensibilisieren und trotzdem, wir sind noch lange nicht da, wo wir sind, sonst könnte man ja uns auch nicht mehr brauchen, also sonst könnte man los und PINKROS einfach abschiffen. Aber wir brauchen einfach Gesetzesveränderungen und natürlich auch viel mehr Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung.
Ist ja einiges gegangen in Sachen Gesetzgebung. 2007 haben wir die eingetragene Partnerschaft, das ist ein Weg dazu, aber Adoption nach wie vor ist kein Thema.
Genau, Adoption ist zum Beispiel kein Thema. Also es gibt in der Schweiz 30.000 Kinder, die in gleichgeschlechtlichen, also Regenbogenfamilien, kann man so sagen, es ist ja heute spielt keine Rolle mehr, ist Mann, Mann zusammen, Frau, Frau, wie auch immer, wir haben viele Regenbogenfamilien, es gibt ganz verschiedene Konstellationen und ich denke, hier sollte man doch an die Liebe der Kinder und an die Sorgfaltspflicht der Eltern appellieren und zu sagen, Mensch, guck mal, es ist doch ganz gleich, wichtig ist doch Liebe und in wie viel heterosexuellen Beziehungen wachsen Kinder auf, obwohl die sich ständig streiten und ich denke, es ist wichtiger, wenn die Liebe gelebt wird, egal zwischen 2 Menschen, ob sie Mann, Mann, Frau, Frau sind oder was auch immer. Ich finde, wir sind auf der Welt, um einfach glücklich zu sein und dieses Glück zu zeigen und natürlich auch die Liebe weiterzugeben an die Kinder.
Regine Moser, Sie sind Vorstandsmitglied von der Lesbenorganisation Schweiz. Los heisst die. Sie erleben Diskriminierung, insbesondere in der Vergangenheit. Sie sagen, früher sei es noch schwieriger gewesen, für Frauen sich zu bekennen als lesbisch zu sein, anders als bei den Schwulen. Sie sagen, sie hätten es noch schwieriger gehabt. Ist das heute noch so?
Ich denke, es ist heute ganz wesentlich anders. Wahrscheinlich ist es jetzt ziemlich gleich. Sehr stark geändert hat sich meiner Ansicht nach in den letzten 10 Jahren. Vorher sind Lesben generell auch in den Medien massiv sehr massiv unterdotiert vorkommen.
Was Sie mit unterdotiert?
Das heisst einfach, wir haben sie fast totgeschwiegen. Und wenn von Homosexualität geredet worden ist, ist sehr oft, das ist übrigens immer noch so, kommt immer noch in den Medien zum Teil vor, dass man von schwul redet und eigentlich beide meint. Und es nicht gemeint, nicht gesagt sein, das ist oft noch schwieriger als das Gefühl zu haben, Homosexualität, schwul sein, ist etwas Grusiges, sondern das ist schrecklich, wenn man das so hört, aber noch schlimmer ist es eigentlich, wenn es gar nichts ist. Mhm. Weil auf gar nichts kann man nicht reagieren.
Christa Gubler, Sie sind klinische Sexologin, Psychotherapeutin. Hat Diskriminierung jetzt gerade im Besonderen, wie Sie gesagt hat, Frau Regine Moser, auch mit der Frauenrolle zu tun? Ist eine lesbische Frau einfach per se auch eine Feministin und darum muss man Angst haben?
Ich glaube weniger, dass es mit dem Feminismus zu tun hat, sondern vielmehr dann auch mit dem sexuellen Verhalten, dass wir so bestimmte Schachteln machen, was ist männlich, was ist weiblich. Und Lesben sind eigentlich erst dann wahrgenommen worden in der Medizin oder dann auch in der Psychiatrie, wo rausgekommen ist, ja, die Frauen tun auch sich mit Dildo eindringen, das ist ja Sex. Und dann hat das eigentlich so einen Aufschub bekommen.
Wie ist es mit, aus Ihrer Sicht mit der Diskriminierung? Wir haben verschiedene Varianten gehört. Diskriminierung jetzt im Fall von der Claudia Meier ist die von der öffentlichen Hand, also von der Öffentlichkeit her, dass sie ihr Kind vielleicht nicht mehr kann sehen, dass sie den Namen nicht kann ändern. Das sind Sachen. Gibt es jetzt, kann man sagen, die Schwule oder Lesben sagen diskriminiert, auch von der Öffentlichkeit her, oder ist es rein ein gesellschaftliches Problem?
Von der Öffentlichkeit her, vom Recht her, ist es natürlich noch so, dass schwule und lesbische Paare nicht gleichgestellt sind von heterosexuellen Paaren. Und es gibt aber einen wesentlichen Unterschied zwischen schwulen und lesbischen Paaren und von Transsexuellen, vom Coming-out her, wie auch von der Diskrimination. Das darf man nicht vergessen, weil bei schwul und lesbisch handelt es sich darum, dass man sich angezogen fühlt vom eigenen Geschlecht. Das ist also ein Anziehungsgurt. Ein sexueller und emotionaler Anziehungsgurt, währenddem das bei der Transsexualität um ein Gefühl von der Geschlechtszugehörigkeit handelt und nicht zu tun hat direkt mit sexueller Anziehung. Und das muss man unterscheiden und dementsprechend sind aber auch Diskriminierungen unterschiedlich. Zum Beispiel ist es bei der Transsexuellen, gerade von der Mann zu Frau Transsexuellen, immer noch ein Thema, dass dann gefragt werden, ja, aber der Imageverlust, den du hast als Frau, willst du wirklich eine Frau sein?
Also eine reine Veräusserlichkeit, die sich da manifestiert. Was glauben Sie persönlich, Frau Gubler, gibt es homosexuelle Fußballer?
Ja, ganz bestimmt.
Glauben Sie, dass Männer shooten in der oberen Liga und schwul sind?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht.
Es ist eben eine Vorstellungssache und alle reden darum herum. Wir haben versucht, einen homosexuellen Fußballer zu finden. Einen vielleicht auch in der unteren Liga, oberen Liga. Es ist uns praktisch nicht gelungen, aber wir haben jemanden gefunden, der jemanden kennt. Das in ein paar Minuten auf deren Seite.
Lontano dal mio cuore, sono sempre le stesse parole che si scrivono sui muri. M'hai fottuto un'altra volta, coi tuoi baci al veleno. Vorrei essere cattivo, ma quello che siamo è quello che abbiamo, e quello che abbiamo si vede. Lontano della luna, anche più lontano di un'altra città, del mio amore dovrai spogliarti ora. I bambini stanno bene, per loro ogni giorno è differente, ci mancavi alla tua festa. Ma quello che siamo è quello che abbiamo, è come la gente ci vede. Che vita è questa? Che vita è stata?
senza una mano che mi sfiori, io corro da te. Se questo orgoglio è un gran sentimento, come la gente dice, io non sopporto di giorno e di notte il male che mi fa. Che vita è questa, che vita sarà, mai più saggezza, mai. Senza una mano che mi sfiori, io corro da te. Un campo di grano e lo spazio profondo sono tutta una strada. Senza una luce ti devo cercare, oh povero me. Nessuno sa, nessuno mi vede che corro da te. Mai più saggezza, mai più. L'amore è forte, Dio lo sa. Se ci vorrebbe fedeltà, l'amore è grande e io sto qua in una città lontana, in una città straniera. Che vita è questa? Che vita sarà, mai più saggezza, mai più.
Der Stier des Eis mit dem Treffpunkt Sport und Homosexualität. Kommt Ihnen gerade spontan jemand in den Sinn, Schweizer Fußballer, der sich letztens geoutet hätte, er oder sie sei schwul, lesbisch, nebenher gesagt, ist es überhaupt wichtig. Aber eben, gerade bei den sogenannten Männersportarten, Eishockey, Fußball, ist das Thema ein Tabu. Rein statistisch gesehen müsste es in jeder Fußballmannschaft einen Schwulen haben, der mitschuttet. Vielleicht der Goalie oder der Stürmer oder wer weiss was immer. Aber das ist in der Schweiz kein Thema, das gibt's nicht. Der Piero Vecchioli, er ist Sportvermarkter, er kennt die Szene, die Fußballszene in der Unter- bis in die Oberen Liga. Ich habe mit ihm telefoniert, habe ihn gefragt, wieso dass es so schwer ist oder praktisch unmöglich, einen schwulen Fußballer in der Schweiz zu finden, der sich outet.
Ich kann dazu nur sagen, es ist halt einfach nur in dieser Männerdomäne halt ein Tabu. Anders kann man es gar nicht ausdrücken.
Ist es denn gerade im Fußball besonders ein Tabu?
Also ich sehe es auch so, dass es dort einfach nur ein Tabu ist. Warum das so ist, das weiß ich auch nicht genau. Ich habe es einfach nur selber mal so versucht zusammenzureimen. Wenn sich da jetzt irgendwie eben ein bekannter Spieler, der Outen gibt, verletzt, ist einfach die Angst bei ihm da, dass, weil ich von der Seite der Fans halt gewisse Feedbacks im negativen Sinn würde geben und dass halt da die Angst überwiegt und aus dem Grund der sich dann nicht bereit ist zu outen.
Man weiss auch in Deutschland, dort haben sich auch verschiedentlich schon Spieler geoutet, die shooten aber nicht mehr gerade aus dem Grund, weil sie, wenn sie aufs Spielfeld gehen, erst recht keine ruhige Minute haben. Also muss offenbar eine latente Gewalt rum sein oder eine Bedrohung rum sein. Ist das in der Schweiz echt auch so?
Ja, ich denke, die Angst, ich rede halt eher von der Angst, ob es denn so ist, das weiss in dem Moment keiner, weil sich eben noch keiner geoutet hat, oder? Aber die Angst ist, ich nehme ja etwa die gleiche wie auch im Ausland und ich vermute, dass es da nicht große Unterschiede gibt, jetzt vor allem also sicher im innereuropäischen Raum, dass es da etwa ähnlich wird sein. Oder?
Kennen Sie, Herr Vecchioli, jemanden, der schwul ist und shootet?
Ja, ich kenne sogar mehrere, das darf man an dieser Stelle schon sagen, aber selbstverständlich wird ja keine Namen geben.
Wieso outet sich denn der nicht? Wie ist denn das konkret?
Ja, das müsste man fast schon selber fragen, oder?
Man kommt eben nicht dran an. Sie haben da eher Kenntnis, darum vielleicht auch Erfahrung drum, oder können Sie sich vorstellen, warum das so ist?
Ja, eben wegen der Angst. Also ich kann es an dieser Stelle sagen, ohne dass ich den Namen nennen will, dass ich auch schon mit einem ein Gespräch gehabt habe darüber. Er hat sich dann halt einfach klar entschieden, nein. Also ich, auch wenn es vielleicht unberechtigt ist, das weiss er auch selber, aber er hat einfach gesagt, er möchte nicht der Erste sein. Und es ist, ich glaube, dort liegt der Krux von der ganzen Geschichte. Einfach der Erste müsste eigentlich, braucht es irgendeinen, der das Eis bricht.
Also es müsste wieder ein Winkler jetzt sein, der da sich voranstellt und vielleicht als Opfer da steht, um eine Bresche zu schlagen. Wo ist das Problem mehr? Bei den Spielern oder beim Zuschauer, beim Konsument?
Das kann ich auch nicht beantworten, aber ich habe mir jetzt den Aspekt gar nicht so überlegt. Eigentlich haben Sie recht, das müssen vielleicht das Stimme übermitteln oder hoffentlich jetzt aufgrund von dem Interview wird sich der eine oder andere das überlegen. Handkehrum muss man sagen, es hat sich ja vor Jahren einmal in England ein Fußballspieler geoutet und das ist dann relativ böse rausgekommen, dass der Selbstmord gemacht hat. Also vielleicht ist das auch nochmal ein Negativbeispiel und vielleicht mit einer Angst, mit einer zusätzlichen Angst verbunden, dass man sich dann halt dann lieber nicht outet als Fußballer.
Jetzt offenbar schaffen sie ja die Schwulen, wenn wir davon ausgehen, es hat Schwule in der Fußballszene, ob es das in der unteren, oberen oder in der obersten Liga ist, das lassen wir offen. Auch dort müsste es ja in der obersten Liga schwule Fußballer haben. Wie haltet man so etwas geheim? Wie kann man so etwas quasi verstecken?
Ja, also aus der Erfahrung, die ich jetzt mit diesen Spielern habe, ist es halt einfach so, dass es ein Doppelleben geführt wird. Also leider muss man da wirklich betonen, ist das so. Und wie ich richtig gesagt habe oder vermutet habe, also definitiv, also das macht jetzt wieder, also von der Liga her definitiv keinen Halt. Also es ist auch unabhängig, also sowohl unten wie auch die obersten gibt es Fußball, wo homosexuelle Orientierungen haben.
Stellen Sie sich denn vor, Herr Vicchioli, dass es eines Tages könnte wie normal sein? Es ist ja schon traurig genug, dass man so muss reden.
Ja, ich denke schon, dass es eine Frage der Zeit ist. Also, ich sage jetzt noch, also grundsätzlich, wenn man jetzt zurückschaut, also noch vor Jahren wäre es ja im Militär auch undenkbar gewesen, dass man sich dort outet. Und da gibt es jetzt mittlerweile ganze Offiziersvereine, die ja also aus Homosexuellen bestehen. Und in dem Sinn denke ich, wie mehr Wasser, sagen wir da, zu Basel drin abfließt, desto eher werden sich die Spieler dann outen.
Ein paar Liter Wasser sollen noch den Rieder abfliessen. Das ist der Piero Vecchioli gewesen, ein Kenner von der Szene in Sachen Fußball. Beim Frauenfußball ist das vordergründig ein bisschen anders, aber auch nur ein bisschen so richtig offensiv wird das Thema Homosexualität auch dort nicht gelebt. Der Präsident vom Deutschen Fußballverband, der Theo Zwanziger, hat leise Hoffnungen, dass mehr Offenheit bei den Fußballerinnen auch das Verhalten der Männer ändert. Die Frauen sind da möglicherweise eine Art Eisbrecher und wir haben sie dabei immer unterstützt, sagt der Chef von der Bundesliga. Ich frage die Regine Moser, Vorstandsmitglied von der Lesbenorganisation Schweiz, los. Können die Frauen jetzt für die Männer da in die Bresche springen, damit endlich auch Schwule dürfen shooten?
Ja, das wäre wieder etwas, wo leider eben schon einige Male so gewesen ist, dass Frauen für Männer müssen die Bresche schlagen. Es kann sein, dass das gerade im Fußball so ist. Im Frauenfußball ist es ja so, dass Frauen, die heteras sind, aus Lesben beschimpft werden, weil im Frauenfußball vorurteilshalber man davon ausgeht, ja, das sind sowieso wahrscheinlich fast alles Lesben, was selbstverständlich nicht ist.
Das sind alles
aber halbe, möglicherweise als halbe Männer oder eben nicht richtige Frauen. Dabei sind das tolle Frauen, die gut shooten. Und vielleicht ist es halt so, dass wir wie vielen Orten müssen Bresche schlagen für die Männer. Machen es und steht dazu. Heute ist der Coming-out-Tag.
Uwe Splittorf, Geschäftsleiter von Pink Cross, Schweizerische Schwulorganisation. Können denn die Schwulen nicht shooten?
Natürlich können die Schwulen auch Fußball spielen, überhaupt keine Frage. Und ich denke, wir haben ganz in Europa, überall haben wir einfach auch schwule Fußballer. Und ich kenne auch ein paar davon, die auch ganz normal mit ihrem Partner zusammenleben. In ihrem persönlichen Umfeld, auch bei ihren Kollegen, ist das alles anerkannt. Es ist sehr schade, dass man wirklich nicht nach draußen geht und dass wir auch dort eine Selbstmordrate haben, die einfach nicht sein müsste. Und ich finde es auch sehr schön, dass Theo Zwanziger da immer ein bisschen vorprescht und immer wieder sagt, man muss nur an den Fußballer Enke denken, der sich vor einigen Jahren umgebracht hat. Ist nie rausgekommen, um was es geht, aber das hat der 20er zum hat er einfach zum
Goalie, ja.
Genau, zum Wohle genommen oder einfach, dass er gesagt hat, hier geht raus und sagt, so und so ist das. Und ich muss auch nochmal ganz klipp und klar sagen, es ist besser, die Leute stehen zu ihrer Sexualität, zu dem, was sie lieben, denn wir müssen uns ganz klar vorstellen, die Leute arbeiten einfach wesentlich besser, wenn sie auch mit ihrem ganzen Dasein ihre Arbeit erfüllen können. Und man muss überlegen, wie viel Gays, also Lesben und Schwule und auch Transgender, überhaupt keine Frage, wenn die sich outen können, wie schön und toll offen sie leben. leben können. Das muss man ganz klar sagen, also, auch im Fußball so.
Doch ist es offenbar ein Leidensweg. Jetzt würden wir gerne von Ihnen daheim wissen, 0848 440 222, wäre die Telefonnummer. 0848 440 222, haben Sie so einen Leidensweg auch hinter sich? Würden Sie denn als Fußballer sich outen zum Beispiel, damit das endlich für Sie geht und nicht dauernd Thema muss sein? Weil, ich meine, die fallen ja auch übereinander her auf dem Fußballplatz und selbst sehe ich dann quasi auch schwul aus. Also es funktioniert ja einfach so, dass es ein Spiel ist und dass das Spiel jeder soll machen. Also wie sehen Sie das? Haben Sie Mut, um sich quasi outen jetzt? Dann rufen Sie uns an auf 0848 440 222. 0848 440 222. Das Outing wäre jetzt also gefragt.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Stuff's packed in the car, ready to hit the road. All that's left to do is kiss you my love goodbye. One last look around, and I'll be on my way with my two companions, my suitcase and guitar. I'm longing for the day stand still. The place where I belong. My heart, my soul, my body longs to be. It must have been 1,000 miles just to keep in the pedal down. And the radio are keeping me awake. Somewhere around Memphis, I'm turning in for a while. Alongside the truck stop, giving myself a break, but dreaming about the time to come. Oh, I swear it won't be long.
Es ist ja vermessen zu glauben, dass jetzt jemand da anruft auf deren Seis und sagt, da öffentlich am Radiosender, ich bin schwul. Das ist ja wahrscheinlich eben genau der Schritt, den man ja nicht so macht, sondern das ist ein Prozess, wo man durchlebt und durchleidet, je nachdem. Jetzt wollen wir aber doch wissen, ob der Urs Brunner aus Bern, guten Morgen, Herr Brunner, sind Sie Fußballer? Sind Sie Fußballer?
Oh nein, gar nicht. Da bin ich gängig schlecht gewesen. Ich glaube, ich habe ein typisches Beispiel, dass die meisten Schwulen nicht gerne Fußball haben. Ja.
Die meisten eben nicht, aber trotzdem gibt es, Sie sind 57, sind in einem Bergdorf aufgewachsen. Wann haben Sie sich jetzt in einem Bergdorf geoutet oder in der Stadt Bern?
Nein, das wäre weit entfernt gewesen. Ich habe mich einfach vielmals noch so verliebt und so, aber niemals gewagt, da jemandem etwas zu sagen. Und es war relativ schwierig gewesen zum Teil. Und dann mit 24 bin ich nach Bern gezogen. Und dort ist es eigentlich losgegangen, oder? Also dort bin ich der Hab beigetreten, also das heisst Homosexuelle Arbeitsgruppe Bern. Und bin an Demos und habe irgendwie beim Info mitgemacht. Und dort habe ich eigentlich relativ, nicht so kurzfristig, also kurzfristig, du schon seit Zeit, oder? Das Coming-out gemacht, wo ich einfach jedem empfehlen kann, weil ein Leben lang verstecken, das geht einfach nicht, es richtet sich gegen einen, oder? Man muss sich nicht gerade anschreiben, aber auch in meinen Stellen, wo ich habe, bin ich offen schwul gewesen.
Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind in einem Bergdorf aufgewachsen, in Bern, dann haben Sie den Schritt gemacht, ist das jetzt das Entscheidende, dass Sie den Ortwechsel vorgenommen haben? Können Sie sich vorstellen, dass man jetzt heute weiss in dem Bergdorf, dass Sie schwul sind?
Das ist noch interessant. Von mir hat es das schon gegeben im Dorf. Die Leute haben mehr gewusst, weder ich vielleicht sogar, oder? Also das ist, aber wie gesagt, in einem Bergdorf, Coming Out, Ich lebe nicht mehr dort, aber ich kann mir vorstellen, dass das nach wie vor in diesen kleinen Dörfern schwierig ist. Gut, vor so vielen Jahren ist das Thema schwul viel weniger in der Presse, im Radio und so behandelt worden oder im Fernsehen. Und gerade durch das Thema AIDS ist dann einfach eigentlich ein schlimmes Thema, aber dort ist viel mehr also in die Presse und so gekommen.
Also dann ist es quasi eben zum Thema geworden durch Tragik und dann hat man erst recht wieder das Feindbild mehr gehabt. Tönt in die Richtung. Merci vielmals, Herr Brunner, dass Sie es angerufen haben und das ist für Sie überhaupt kein Problem gewesen.
Nein, überhaupt nicht.
Gut, wunderbar. Schönen Tag, merci vielmals.
Danke gleichfalls.
Jetzt darf ich noch jemanden begrüßen, der nicht will, dass man seinen Namen nimmt, aber Ihnen ist gleich, dass man die Stimme hört. Die könnte man ja kennen.
Ja, dann heißt es, stellt es schon ein bisschen am Telefon oder am Radio. Das
also,
ist kein
ich darf sagen, Sie haben einen Sohn, der schwul ist.
Jawohl.
Haben Sie ein Problem, in Anführungszeichen, damit oder keins?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Weil ich habe mal mit dem Schwulen zusammengearbeitet, an 68, 69. Und da habe ich noch nicht gewusst, so richtig, also keine Erfahrung damit. Und dann nachher habe ich mal zu ihm gesagt, ja, jetzt ist die Freundin am Kochen oder was arbeiten sie und so. Und dann hat er mir gesagt, ich habe keine Freundin, weisst du, ich habe einen Freund. Und ich, aha, ja, gut. Und hat er mir das erklärt. Und von dort her habe ich überhaupt kein Problem. Da habe ich nicht gewusst, wie die leben und so. Und dann nachher bin ich mal heim auf dem Arbeiten und der Mann war ein bisschen bedrückt gewesen. Und ich dachte, wow, was ist passiert? Und dann hat er gesagt, du musst hindern, musst ins Zimmer, er will mit dir reden. Und dann habe ich gedacht, gut, gehst hindern, ich bin immer alle sagen. Und dann habe ich müssen absitzen und dann hat er gesagt, du Mama, ich bin schwul. Und ich habe ihn so angeschaut und gelacht und machen, ja und jetzt, ist das ein Problem? Für mich ist das ja kein Problem.
Okay, kein Problem. Herzlichen Dank für Ihre Geschichte, Frau Josten. Jetzt möchte ich ganz schnell fragen, Frau Christa Gubler, wie ist es das? Wieso haben denn Frauen weniger Mühe, um den Sohn als schwul zu akzeptieren?
Weil die Frauen eine sehr enge Beziehung haben in der Regel zu den Kindern. Ja. Und mehr im Vordergrund steht, dass sie es wirklich als Menschen, als Kind sind.
Tun sich dann die Väter auch so leicht mit den Töchtern, wenn sie lesbisch sind?
Habe ich das Gefühl, ein bisschen weniger, ja. Weil bei den Vätern die Männlichkeit leben oder die Weiblichkeit leben ist ein grösseres Thema. Das hat verschiedene Gründe, wo ich jetzt da nicht drauf eingehe. Und dementsprechend ist es dann auch schwieriger für Väter eine lesbische Tochter zu haben.
Sie empfehlen das Coming-out, sofern man das überhaupt kann, auf jede Art und Weise? Oder gibt es Momente, wie jetzt zum Beispiel, wenn man in einem Dorf wohnt, wo Sie würden sagen, lass das sein, gang weg, gang in die Anonymität, gang in die Stadt?
Das kommt sehr auf die Umgebung drauf an und auf Beziehungen, die man auch hat. Und wo man kann die Ressourcen holen kann, dass man sich wirklich stabil vorkommt.
Also es ist individuell. Wir wollen gerade überprüfen und nachschauen, wie das ist mit der Claudia Meyer. Das in ein paar Minuten darf die ihr sein.
Je suis vintage, une rareté. La mode, je l'ai laissé passer. Et tu as tout le temps pour tester mon QI et ma santé. Je suis vintage, je suis hors de prix. Même pour les proches ou les amis. Car pour s'offrir un solitaire, faut pas rêver, c'est très cher. Comme un vinyle, oublié.
souviens du passé. Mon intellect a résisté aux examens de cris de râle. Je suis vintage mais recyclable. Je l'ai laissé passer. Et tu as tout le temps pour tester mon QI et ma santé.
Edi Mitchell auf der Reise am 13 Minuten vor 11. Ich begrüsse jetzt gern wieder Claudia Meyer. Sie ist in Schwefelberg-Bad. Das ist nicht unbedingt gerade ein urbaner Ort, sondern eher auf dem Land aus. Jetzt haben wir vorne von einem Hörer gehört, im Bergdorf, wo er war, hat er jetzt sein Outing quasi nicht unbedingt gemacht. Jetzt ist es bei Ihnen so, Sie sind nicht zum anderen Geschlecht zugezogen, also quasi zum gleichen Geschlecht hingezogen, wie jetzt das bei den Schwulen oder bei den Lesben. Sie wollen innerhalb vom Geschlecht wechseln. Sie sind jetzt nicht, wenn Sie müssen, sagen Sie ja selber, Sie sind eine Frau, Sie haben immer schon, sind immer schon Frau, immer Frau gewesen und haben nicht dürfen.
Nein, wie ist ich nicht dürfen. Ich biologisch nicht,
das,
bin ich nicht.
Das ist nicht, aber von der Gesellschaft her hätten Sie dürfen.
Ich denke, es ist eine Frage von der Kopfarbeit, zu lernen, dass man kann, dass man zu sich muss stehen, und das ist egal, wo das denn ist. Also bei mir ist es ja die Hilfe, die ich gebraucht habe, um zu sagen, okay, wie kann ich es umsetzen? Das ist bei mir das Problem. Ich hatte eigentlich die Angst, in diesem Umfeld, in dieser Abgeschiedenheit, das Outing zu machen. Hat sich aber herausgestellt, dass das völlig unbegründet ist, egal in welchem abgeschiedenen Bergtal in der Schweiz, dass wir wohnen. Also ich bin hundertprozentig überzeugt, man kann sich, egal wo man ist, in der Schweiz outen. Und das ist, ich glaube, ich habe den Beweis erbracht.
Sie haben aber Hilfe, sagen Sie, haben Sie gesucht. In welcher Form oder wo ist denn die Hilfe nötig gewesen?
Es ist natürlich eben die Ängste abzubauen, die Unsicherheiten. Ja, was geht kaputt? Das ist ja meistens die Angst, dass es einen Haufen Scherben gibt, oder? Ich habe eigentlich möglichst das Outing ohne Scherben wollen herbekommen, was mir auch sehr gut gelungen ist. Und es ist eine Hilfe, die nötig ist, natürlich auch zu sagen, okay, Frau Gubler, wie gehe ich auf jemanden zu, wie auf meine Eltern, wie auf meine Schwester, wie auf meine
Sie
Partnerin.
Sprechen Frau Gubler an, das ist eben von unserer Gast, Christa Gubler, klinische Sexologin. Wenn Sie dann etwas sagen wollen, dann dürfen Sie das subito machen, aber im Moment lassen wir Sie noch reden, Frau Meyer. Oder haben Sie schon etwas festgestellt, wo Sie müssten sagen, nicht? Gut, also wir lassen es noch. Der Prozess, den Sie mit der Frau Gubler gemacht haben, ist ein entscheidender Prozess gewesen.
Ist fürs, zum mir selber stehen können, ist das der entscheidende Prozess gewesen, dass ich Frau bin, weiss ich seit weit über 35 Jahren. Also, das ist nicht, ja, ich sage ja immer, es ist ja doppelt verkehrt bei mir. Also, ich stehe ja mit einer Partnerin, in meinem Umfeld zusammen. Und so ist es einfach, ich habe die Angst gehabt, sie zu verlieren. Das ist meine grösste Sorge gewesen. Ich wollte eigentlich meine Eltern behalten. die haben positiv reagiert. Es ist an mir selber gelegen, jawohl, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und da ist nicht abhängig.
Wie lange ist es der Prozess schon her? Wenn, jetzt, wenn ich Sie höre, ist das so, als ob das Leben schon so weit weg wäre, als ehemaliger quasi Mann, dass das schon gar nicht mehr existent ist?
Das ist letzten November passiert, als ich meiner besseren Hälfte auf einer Sekunde den Mann weggeschnappt habe, und mit anderen Worten. Es ist, ich habe sicher mal ein Experiment hier in Zürich gemacht, sagen Sie so. Ich habe mir 14 Tage die Zeit genommen und habe gesagt, ich will 14 Tage lang wirklich Claudia leben, ohne dass ich jemals
wieder zurückkomme. Also Sie haben quasi auf Probe gelebt, so?
Ganz genau. Und das hat sich festgestellt, dass ich nachher mich wieder umziehen musste, weil ich wieder heim musste fahren, in Schwefelberg. Ich habe mich alle 10 Meter umgedreht und geschaut, oh, hoffentlich schaue ich mich nicht mehr nach, weil ich habe mich als Mann deplatziert gefühlt. Und bin dann auch zu der Frau Gubler, und das ist noch eine spannende Aussage dann, von ihr gekommen, wo sie gesagt hat, ja, das sei verständlich, oder? Also das Gefühl natürlich nach diesen 14 Tagen, und ich habe einfach festgestellt, es geht nicht mehr zurück.
Claudia Meier steht heute da mit einem Minirock in High Heels. Jetzt, Frau Gubler, wenn mich Sie hören, es ist ein paar Monate her. Sie sagt, das sind eine enorme Stärke auch. Wie viel und was, wie entscheidend ist die Stimmung, die uns Frau Meier vorlebt, die Heiterkeit, das Selbstbewusste, wie entscheidend ist das?
Vor allem Selbstbewusstsein und wirklich das Gefühl angenommen zu sein von der Umwelt. Es ist ja nicht so, dass dann Klienten kommen und man kann gerade sagen, sie sind transsexuell oder sind schwul oder sind lesbisch, wenn sie es nicht selber schon länger wissen, sondern dass man sich auch damit auseinandersetzt, was heisst das eigentlich und was ist männlich und was ist weiblich und wie ist das mit der eigenen Sexualität, dass man nicht einfach ein Schachteldenken hat, weil in der Transsexualität ist es ja ganz klar, biologisch ist ein Mann und das Gefühl von der Geschlechtszugehörigkeit ist eine Frau.
Jetzt sind denn die quasi Konflikte für Meier schon ausgelebt jetzt bezüglich der Sexualität oder kommt das auch noch auf Sie zu?
Wie meinen Sie, es ausgelebt?
Im Sinn von, Sie sagen ja, jetzt haben wir, Sie haben jetzt Geschlecht, das, was Sie wettet, aber biologisch sind Sie es nicht.
Ich arbeite dran.
Was heisst es das?
Ja, es ist natürlich ein langer Prozess, das Angleichen als wie soll ich sagen, den Körper angleichen an das Geschlecht, also, das man fühlt, oder? Und das geht nicht von heute auf morgen.
Und wie ist es jetzt mit dem Thema Sexualität?
Erzählen Sie mir, wie Sie sie leben?
Gut, das, ich lebe hetero.
Voilà. Und ich lebe in einer Beziehung mit einer Frau, habe aber als Kind müssen lernen, weil ich Angst hatte, weil meine Eltern gesagt haben, hab die fern von Männern. Also ich bin eigentlich bisexuell, würde ich sagen.
Wird das jetzt noch ein Thema, ein Konfliktthema, Persönlichkeitsthema?
Jetzt nein, sicher nicht mehr. Aber am Anfang, also beim Evaluieren und dann am Anamnese aufnehmen, auf jeden Fall. Und es ist immer ein Thema, auch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Geschlecht, mit den Genitalien, mit den Empfindungen, mit der Art und Weise, wie man die Sexualität lebt.
Wenn Sie, Frau Meier, das heute hören, dass wir heute in dieser Sendung machen, zum Thema Outing auch, würden Sie jetzt auch quasi sagen, macht's, wenn es fühlt, und wartet nicht so lange, oder wie sieht das bei Ihnen aus?
Ich denke, das ist sehr individuell, aber was sicher nötig ist jetzt für transsexuelle Menschen, ist, dass sie sich auch Unterstützung suchen, also sich nicht zu lang, wie soll ich sagen, aufs Glatteis stellen, bis sie selber einbrechen plötzlich, und das ist fast so die grösste Gefahr, die ich sehe, dass man verloren ist, weil es gibt sehr wenige Spezialisten in der Schweiz, die Hilfe bieten können. Es gibt einige gute, sehr gute Organisationen, wie Transgender Networks Switzerland zum Beispiel, die auch weiterhelfen können. Es ist etwas, was nötig ist, dass man vielleicht auch darüber redet und sich die Leute auch klar machen, was ist mit ihnen los. Wenn jemand es nicht muss leben, dann bitte schön, soll er es nicht machen. Wenn jemand kann, ich sage jetzt Transvestiten, die immer wieder zurückkommen, denke ich, ist ein einfacheres Leben, als wenn man wirklich das komplette Leben, also das ist sicher eine schwierigere Variante, wie ich sie wähle.
Sehen Sie sich als Stuckels, als jetzt in der Öffentlichkeit als Pionierin?
Och, es gibt einen Haufen Vorgänger und Gängerinnen, die es vorgemacht haben. Ich sage immer, Ich darf ernten, was andere gesagt haben. Heute ist es an mir zu sehen, damit die, die nach mir kommen, den Weg wieder ein bisschen einfacher haben.
Merci vielmals, dass Sie zu unserem Studio gekommen sind. Ich darf noch bitte den Uwe Splittorf noch ganz kurz auch noch etwas sagen zu dem quasi Vorreiter, was Frau Meier sagt, Claudia Meier. Wie sehen Sie sich heute als der, der alles schon erledigt hat, oder können Sie noch weiterhin Vorreiter sein?
Also ich glaube, wir alle können Vorreiter sein. Wir alle können einfach sagen, leb dein Leben offen, so wie du es möchtest. Und der Zeitpunkt, den muss jeder individuell wählen. Das ist meine Meinung dazu. Ich für mich lebe sehr offen, also auch ja mit der Familie, mit Freunden, auch in der Öffentlichkeit. Heute, ich stehe heute hier in der Öffentlichkeit. Ich bin der Geschäftsleiter von Pinkhaus und habe damit überhaupt gar keine Berührungsängste mehr. Und die Leute nehmen mich auch so wahr. Ich glaube, Authentizität ist wichtig. Also wirklich sein Leben zu leben, das ist wichtig, ganz gleich, was es ist.
Regine Moser von LOS, Vorstandsmitglied von der Lesbenorganisation Schweiz. Sie haben relativ spät ihr das Outing gemacht. Das bereuen Sie auf eine Art. Wie sieht das aus?
Ich bereue es in dem Sinn, dass einfach ein Teil von der Zeit vorbei war. Ich bereue es absolut nicht, dass ich mich dann im Mann verliebt habe, in dem Mann, der Vater ist von meinem Sohn. Ich finde es wunderschön, heute 27-jährigen tollen Sohn zu haben. Ich bereue es einfach, dass ich es nicht länger konnte leben als lesbische Frau. Aber es ist dann, als es für mich klar war, als ich mich zum ersten Mal richtig an eine Frau verliebt habe, habe ich gemerkt, jetzt stimmt es ganz für mich. Und dann war es auch einfach so klar, so einfach für mich, dass überall zu leben, und seit 15 Jahren bin ich ganz mehr, und das ist schön. Und von dem her mache ich das.
Christa Gubler, zum Schluss darf auch ich Sie fragen, wenn Sie jetzt die Sendung, die Sie jetzt so mitverfolgt haben, wir sind einen grossen Teil an der Oberfläche geschwommen und doch haben wir in tiefe Fäden gelegt. Sehen Sie absehbar irgendwo eine Chance, dass das einmal kein Thema ist, aber dann haben Sie Ihren Beruf nicht mehr?
Es gibt noch genug andere Probleme für die Menschheit. Ich denke, das muss nicht vorrangig sein. Ich möchte noch rasch zurückkommen auf eine Zuhörerfrage, die gekommen ist. Es sind ja alles Männer und Frauen. Und jeder Mensch hat Mann und Frau in sich. Und es ist einfach so, wir kategorisieren, was ist männlich, was ist weiblich. Und das ist wieder vom Zeitgeist abhängig. Aber wir sind Männer oder wir sind Frauen. Und wir haben vor allem unsere Qualitäten, menschliche Qualitäten. Und ich möchte aufrufen, dass man das nicht mehr so in eine Schachtel rein tut, was männlich und was weiblich ist. Weil vor 200 Jahren ist es anders gewesen und in 100 Jahren ist es auch anders.
Ich bedanke mich herzlich bei meinen Gästen. Uwe Splittorf, Geschäftsleiter von Pinkhaus, Regine Moser, Vorstandsmitglied von der Lesbenorganisation Schweiz, von der Claudia Meier, sie ist Hoteldirektorin im Schwefelberg Bad, und von der Christa Gubler, klinische Sexologin und Psychotherapeutin.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.